Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute Morgen richtig frisch erwacht, weil ich 4 Tage lang nichts getan habe, als nur zuzuhören und mich beriesen lassen. Jemand hat für uns, für die Prediger, für die Leiter gedient. Das war die Predigerkonferenz jetzt in Lemgo, wieder zum 7. Mal. Ich habe mich sehr gefreut. Und aus dieser Predigerkonferenz, es waren Prediger um etwas über 600 Leute aus 202 Gemeinden, aus 9 verschiedenen Ländern. Und diese alle haben unsere Gemeinde heute Morgen grüßen lassen. Es ist doch herrlich zuzuschauen, wir sind wirklich nicht allein. Ich war ja erstaunt, dass sogar in Indien unsere Leute sitzen, die tatsächlich dort aus Deutschland aus Arbeit machen. Und wisst ihr, wie sie alle heißen? Andreas, Johannes und so weiter. Es ist sehr interessant. Es ist echt interessant und ermutigend zu wissen, wir sind hier nicht allein. Gott baut seine Gemeinde. Das Motto über diese ganze Konferenz war: Heiliger Geist, Gott in uns. Natürlich bin ich hingefahren, war ein bisschen neugierig, was werden die Leute, es waren ja geplant um die 7 Predigten über das gleiche Thema, was sie da alles auf dem Thema und was sie alles rausgraben können. Und ich war erstaunt. Es gab noch mehr als das. In dieser Predigerkonferenz haben wir ein Motto-Lied. Und dieses Motto-Lied wollte ich heute Morgen uns vorlesen. Durch das Dunkel, durch die Tiefe, dass das Herz es hört, ruft, durch das Rufen voller Liebe, die uns Freiheit, in die Freiheit führt. In der Gegenwart des Vaters, so der Refrain, in der Gegenwart des Sohnes, dieser Geist ist ein Geheimnis, dieser Geist ist Gott in uns. Aus der Sünder macht er Kinder, Erben seines Königsreich, durch sein selig halten treten wir im Thronensaal. Freudentröster, Wegbegleiter, prüft und trägt uns in der Not, drängt uns näher, treibt uns weiter, weiter durch den Weg zu Gott. Wenn die Posaune schallt, wenn sich der Schleier hebt, wenn die Gemeinde herrlich strahlt, führt er uns in die Gegenwart des Vaters, in die Gegenwart des Sohns. Der Geist ist ein Geheimnis, dieser Geist ist Gott in uns. Ich fand, sie haben sehr trefflich getroffen und das in Liederform weitergegeben. Zunächst so viel aus der Konferenz und jetzt nun zum Thema. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr dieses Thema gelesen habt. Gott will Heiligung. Ja, ich hatte ja genug Zeit. Es war ja mehr als fast ein halbes Jahr habe ich mich mit diesen Themen beschäftigt. Und da könnt ihr euch vorstellen, in meinem PC sind da einige, mehrere hundert Seiten Schriften, die ich gelesen habe. Aber die ich selber geschrieben habe. Warum bin ich zu diesem Thema gekommen? Weil dieses Thema kann man oder muss man als Grundlage erstmal nehmen. Warum? Weil Gott danach sagt, ich lese mal uns den Text, das steht ja in Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, Und dann steht ein Zusatz, das ist meidet die Unzucht. Ich habe ja gesagt, das nächste Thema wird sein, moralische Reinheit zwischen Mann und Frau. Dieses Thema muss man vorherbringen, weil wir eine Grundlage brauchen, ein Fundament brauchen, woraus wir eine Reinheit in, ja, zwischen uns, zwischen Mann, zwischen Frauen und Männern haben. Und deswegen dieses Thema, Gott will Heiligung. Als ich dieses Thema näher mir angeschaut habe, habe ich mir gedacht, das ist ja sehr interessant, das ist ja paradox. In den gesamten Thessalonicher Brief, habe ich glaube ich schon einmal gesagt, gibt es keinen Imperativ, keine Befehlsform außer Kapitel 5 ab Verse 11. Da ist ein ganz kleiner Teil und der steht in einem Imperativ, in einer Befehlsform. Alles andere ist wie ein Angebot, wie ihr wandelt schon drinnen. Ihr habt schon das wirklich gepachtet. Das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, Moment, hier in Thessalonicher Brief muss es ein Prinzip geben, wonach Gott immer handelt. Und das ist mein erster Punkt. Mein erster Punkt, Gottes Prinzip ist immer zunächst die Verheißung und dann die Verantwortung. Das steht in der gesamten Bibel so. Gott wird niemals jemanden zur Verantwortung bringen oder Verantwortung einfordern, wenn er vorher nicht etwas geschenkt hat. Und das ist das, was ich entdeckt habe. Ja, man muss wirklich 45 Jahre die Bibel forschen, um diesen Gedanken zu ermitteln. Das ist voriges Jahr im Dezember passiert, als Wolfgang mich eingeteilt hat und hat den Thessalonicher Brief und hat gesagt, du wirst über das Kapitel 3 Prediger, und dann war ich gefangen. Ich habe gelesen, ich habe Imperative gesucht und keine gefunden. Und das hat mich so durcheinander gewirbelt und ich habe gesagt, das kann ja nicht sein. Doch, das ist so. Gott beschenkt zuerst den Menschen, und wenn er ihn beschenkt hat, dann fragt er ihn, wo bist du? Das von ersten Seiten der Bibel. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und er hat ihm Verantwortung gegeben über die gesamte Erde und hat gesagt, herrsche über diese Erde. In Kapitel 3, da war ich absolut baff. Bevor Gott verkündigt, was das Resultat der Sünde war, der Abkehr von Gott, da war ich ja erstaunt. Er hat zuerst eine Verheißung ausgesprochen. Kennt ihr die Verheißung? Und Gott hat was gemacht? Das Böse von dem Guten geschieden, mit meinem Wort jetzt gesagt. Da steckt die Verheißung, Gott wird niemals irgendwie das Böse und das Gute zusammenbringen. Er hat das getrennt und hat verheißen, dass Jesus kommt. Und dann sagt er zu der Frau, und dann wirst du Mühe haben. Merkt ihr? Es ist Gottes Prinzip. Zuerst kommt immer die Verheißung. Und wenn er die Verheißung ausgesprochen hat, wenn er die Menschen begabt hat, wenn er sie in einem Status gesetzt hat, erst dann sagt er, jetzt tue Buße. Wisst ihr, wo ich jetzt bin? Ich habe alles überschritten und ich bin jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 17. Wenn ihr diese Predigt mal liest, und das wünsche ich mir, dass wir alle liest, da hat der Paulus einfach aufgezeichnet, was Gott alles schon gemacht hat. Und da steht mit einem Satz geschrieben, und Gott hat alle eure Unwissenheit vergessen. Und ich war baff. Wie? Hat Gott alles ausradiert? Sieht er nichts? Er hat zunächst geschildert, wie ich schon gesagt habe, dass er alles geschaffen hat. Er hat die Menschen geschaffen, er hat die Völker, er hat alles gemacht. Und dann steht der Satz, und jetzt tu Buße. Merkt ihr? Gott hat in der Bibel ein absolutes Prinzip. Zuerst segne ich ihn und dann werde ich ihn fragen, wo er ist. Und das ist das Prinzip, was mich nicht nur durchgeschüttelt hat, das hat mir die Antwort gegeben, warum wir in unseren Gemeinden so leere Plätze haben. Wir fragen zuerst, wo du warst, was du gemacht hast und sagen nicht, was Gott ihm geschenkt hat. Das heißt, der Mensch steht am ersten Platz und nicht Gott. Jesus wurde geschenkt. Wann? Als wir noch Sünder waren. Da haben wir noch keine Ahnung von ihm. Wir haben sogar ihn verflucht. Aber er wurde schon geschenkt. Das ist ein sagenhaftes Phänomen, was Gott mit uns Menschen macht. Also, Gottes Prinzip, zuerst die Verheißung und dann die Verantwortung. Mit dieser Methode bin ich weitergegangen und habe gesagt, Moment, wenn das der Fall ist, dann muss ich doch erst wissen, warum er sagt, dass er, das heißt Gott, möchte, dass wir heilig sind. Er möchte unsere Heiligung. Aber wenn er möchte, dann kann er ja nur das wollen, was er selbst ist. Er wird niemals anderes wollen, was er nicht ist. Also deswegen, der zweite Punkt ist, Gott ist nicht beliebig. Gott ist heilig. Das ist nicht irgendwas. Seine Eigenschaft in sich ist absolut heilig. Ja, dieses Wort treffen wir in der gesamten Bibel sehr oft vor. Gott ist allein heilig und außer ihm ist kein Mensch heilig. In der Offenbarung stehen in dem Kapitel 4 die und singen, heilig, 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 heilig ist der Herr. Ich war erstaunt. Ich war wirklich erstaunt. Aber was bedeutet, dass Gott heilig ist? Und da helfen uns so einige Sachen, die wir auch in der Bibel finden. Als Gott das Volk Israel aus dem Ägyptenland geführt hat, sind sie an einen Berg gekommen und dann kam Gott auf diesen Berg runter. Und da steht geschrieben, kein Mensch, kein Tier soll sich dem Berg nähern, denn der Berg ist heilig. Das ist erstaunlich. Und jeder, der in Berührung mit diesem Berg kam, ist sofort tot, umgefallen. Dann hören wir, dass Gott einen ganzen Stamm rausgenommen hat und hat gesagt, ihr seid jetzt heilig für mich, ihr seid jetzt abgesondert für mich und ihr sollt jetzt kein Erbe in dem Land Israel kriegen. Ich war baff. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum durfte dieses Volk der Leviten kein Erbe kriegen? Ja, der Heilige, das heißt dieses Heiligtum, musste sich ausstreuen im gesamten Land. Und dann lesen wir, zum Beispiel im Kapitel Daniel, sogar Gefäße wurden heilig gesprochen. Und da gab es so einen König, der hat gesagt, naja, was ist das schon? Das ist ja Gott, der. Ich nehme mal dieses Gefäß und ich zeige mal und trinke aus diesem Gefäß. Und da kam die Hand und schrieb, was ist mit diesem Mann geschehen? Tot, umgefallen. Weg. Also wenn ich diese ganze Geschichte lese, Sie bilden in mir natürlich ein bisschen auch Angst, aber sie machen auch Befreiung. Gott ist absolut getrennt von allen Bösen. Er ist der Schöpfer und nicht die Schöpfung. Und das ist gut, dass wir das mal so auch in der Bibel mal lesen. Gott ist außerhalb unserer Schöpfung. Er ist von Ewigkeit her und niemand kann ihn ordentlich ergründen. Ja, als ich noch so 24, 26 war, habe ich gesagt, ich will ja versuchen, mal Gott mir vorzustellen und begann dann meine Bastelei und habe gesagt, naja, Gott ist Adonai, Gott ist Herr und so weiter und so fort. Und dann stellte ich fest, habe ich gerade ein Bild von Gott erschaffen, konnte ihn mal sehen und dann lese ich, es ist falsch. Es war einfach falsch. Gott kann man in den Namen nicht hineinpropfen. Er ist so gewaltig, so großartig und es gibt über 300 Namen, die die Eigenschaft Gottes beschreiben. Aber was sagt das uns? Das sagt uns, ich bin absolut außerhalb der Norm. Du kannst mich als Gott in keine Norm fassen. Und das ist das, was wir, gerade wir, als Christen brauchen. Ich war dankbar, dass wir heute so eine Einleitung gemacht haben. Mein Punkt ist der zweite Punkt, der nach der Bekehrung kommt. Ja? Gott möchte, habt ihr gehört, dieser heilige Gott, der absolut anders ist, der möchte, dass wir ähnlich sind wie er. Er will heilig. Aber er will genau das, was er selbst ist. Und das ist ja das, was wir als Christen oft vergessen. Wir sind per Definition heilig gesprochen. In Epheser Kapitel 1, Vers 4 lesen wir Folgendes. Denn in ihm, das heißt in Jesus Christus, hat er uns vor Grundlegung der Welt erwählt, damit wir, was sind? Heilige. Wir haben nichts hinzugetan. Aber hier sind wir per Definition, per Gottes Bestimmung, ohne unser Zutun, hat uns Gott aus dieser Welt herausgerufen und als Heilige hingestellt. Ja, das ist unser Status. Das ist ein Status, den man nur auf einem Wege bekommt, der da steht. Das ist der Weg. Aber das ist der Status, in dem jeder Christ steht. Wir kommen jeden Sonntag in die Versammlung der Heiligen. Habt ihr es gemerkt? Natürlich habt ihr es nicht gemerkt. Doch, ich hoffe doch, dass ihr mich jetzt widerspricht. Ich habe doch jetzt provoziert. Ja. Glaubt ihr, dass wir Sonntag, danke Anne, dass wir Sonntag für Sonntag in die Gemeinschaft dieser Menschen kommen, die Gott per Definition, ja durch Jesus Christus, heilig gesprochen hat? Habt ihr überhaupt verstanden, was das für ein Status ist?
Der Status der Gnade.
Ja, das ist der Status der Gnade. Ja, das stimmt. Aber das ist ein Status, der niemals vergleichbar ist, was wir in der Welt bekommen. Kein Kanzler dieser Welt, ja, wenn er Christus nicht kennt, hat den Status, heilig zu nennen. Heilig genannt zu sein. Und hier hat Gott ohne unser Hinzutun uns einfach heilig gesprochen. Wen? Mann und Frau. Kann einzelne Person. Er hat beide heilig gesprochen und ihr seid Heilige. Das lesen wir auch in dem Korintherbrief Kapitel 6. Erstaunlich, wo da sowas aufgezählt wird. Und dann schreibt Paulus, das wart ihr und jetzt seid ihr Heilige. Ja, es ist schon erstaunlich, was Gott aus uns gemacht hat. Gott hat uns einen Status gegeben, den wir wirklich selber nicht verdient haben, aber wir haben ihn. Ich will mal ein Beispiel erzählen, wie es bei mir war. Ich habe mit meiner Frau so ungefähr um die 7 Jahre wie Katze und Hund gelebt. Ja, scheiden konnten wir uns nicht, weil Christen scheiden sich ja nicht, ne? Und dann haben wir uns zusammengerissen und haben trotzdem weitergelebt. Aber eines Tages hat Gott mich sehr getroffen. Ja, er hat mich so getroffen, dass ich gesagt habe, entweder du schenkst mir die Vergebung und du sagst mir wirklich selber, dass ich sein Kind bin, ansonsten geht nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe mich hingeschmissen im Wohnzimmer und habe sehr lange gelegen. Gott ist erschienen. Ich habe ganz klar seine Stimme gehört. Das Zimmer war hell. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich denn schlafen gegangen bin. Seitdem habe ich keine einzige Sekunde mehr gezweifelt, dass ich sein Kind bin. Aber wisst ihr, warum ich das erzähle? Ich erzähle es deswegen, als ich das einmal erlebt habe, bin ich nächsten Morgen aufgestanden und habe festgestellt, ich bin ja mit einer Heiligen verheiratet. Sonst war sie nichts. Sonst musste sie mich bedienen. Sonst war sie nur die Frau für alle gute Zwecke. Und jetzt auf einmal, ups, Moment, ich bin wach. Ich bin mit einer heiligen Frau verheiratet. Wisst ihr, was das für ein Erkenntnis war? Wisst ihr, was das Verständnis war? Auf einmal begreifst du, dass du in einem Status lebst und sie auch. Und ich konnte nicht mehr das tun, was ich vorhin gemacht habe. Es war vorbei. Aber warum? Weil genau dieser Status war mir absolut in meinem Kopf klar geworden. Davor hatte ich nicht. Aber als ich begriffen habe, ich lebe ja mit einer Heiligen. Leute, da hat sich alles geändert. Aber merkt ihr, was das heißt, wenn uns bewusst ist, in welchem Status Gott uns, nachdem wir Buße getan haben, gestellt hat. Das ist sagenhaft. Das ist so viel Kraft in diesem drin, dass du sagst, ja, so wie ich bisher gelebt habe, geht nicht. Aber wisst ihr, in diesem ganzen Geschehen habe ich noch einen dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, ja, wenn Gott Heiligung will, dann muss man diesen Status, in der er uns versetzt hat, zuerst annehmen. Annehmen. Viele Leute beenden ihre Lehre, aber sie zweifeln daran, dass das, was sie gelernt haben, auch sie schon können. Aber das Zertifikat sagt, der ist ein Tischler, der ist ein IT-Spezialist. Merkt ihr? Das ist deren Status. Aber unser Status hat Gott festgelegt. Wir sind seine heiligen Leute, die er hier in dieser Welt gesetzt hat. Ja, er hat uns aus der anderen Welt um uns herum herausgerissen und in diesen Status versetzt. Ja, tatsächlich auch ohne unser Hinzutun. Aber an diesem Ganzen, die Annahme an sich reicht auch noch nicht. Da ist ein ganz dringender Punkt. Man muss sich für heilig halten. Man muss sich für heilig halten. Paulus hat das einmal gesagt in den Römerbrief, Kapitel 6. Haltet euch für die Sünde gestorben. Ups, wie denn? Ja, indem man angenommen hat, dass man heilig ist, und dann halte dich für heilig, für einen, den Gott begnadigt hat. Das ist nicht so schwer, das ist sehr einfach. Aber das ist genau das, was hier dieser Text meint. Wenn Gott will, dass wir heilig sind. Gott will.
Sonst haben wir die Kreuzung gar nicht angenommen und die Gnade dadurch. Wenn wir es annehmen, dann haben wir auch die Gnade.
Also wenn wir angenommen, dann haben wir selbstverständlich auch die Gnade angenommen. Habe ich ja schon gesagt. Ja? Also, zuerst annehmen, dann uns für heilig halten. Für die halten, für die Jesus tatsächlich gestorben ist. Das ist sozusagen die praktische Anwendung. Aber in diesem Ganzen habe ich festgestellt, was sehr gut auch wirkt, nachahmen, was wir von Jesus gesehen haben. Nachahmen können wir. Habt ihr es gewusst? Natürlich habt ihr es gewusst. Ich war ja erstaunt, als ich unsere Kinder mir angeschaut habe. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Ich habe nämlich, als ich irgendwo weg war und dann nach ein paar Wochen oder Woche nach Hause gekommen bin, dann bin ich erstmal reingekommen, dann habe ich zuerst immer meine Frau gegrüßt. Immer. Zuerst grüße ich meine Frau und dann habe ich meine Kinder gegrüßt. Ich war mit einem meiner Söhne unterwegs, dann sind wir auch reingekommen. Was meint ihr, was er macht? Ich habe ihm nicht gesagt, was er machen soll. Aber genau das. Er kommt rein, grüßt seine Frau und dann geht er zu seinen Kindern. Also nachahmen ist ein sehr gut, und das können wir auch wunderbar. Wenn wir sehen, was Jesus gemacht hat, dann können wir das wunderbar in unserem Leben auch anwenden. Jesus hat vieles gemacht. Aber eins, was mich zum Beispiel motiviert hat, tatsächlich in das neue Land zu gehen, genau das. Jesus hat gesagt, dass wir nicht nur die Leute zu uns einladen sollen, sondern wir sollen zu ihnen hingehen. Er hat das gesagt? Ja. Aber er hat das nicht nur gesagt. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht. Er ist zu den Leuten hingegangen und hat mit ihnen zusammen gegessen. Er hat sie belehrt. Er hat sie geheilt. Er hat sein Reich persönlich in jede Tür gebracht. Merkt ihr? Also nachahmen ist das, was bei uns in der Praxis unheimlich gut funktionieren kann. Und ich wünsche mir, dass wir heute wirklich entspannt sind. Gott hat uns einen Status gegeben, den wir Heilige nennen können dürfen. Das ist so eine Entspannung. Da kann man wirklich so richtig aufgehen. Da ist keine Anstrengung. Gott hat uns als Heilige fähig gemacht zu guten Werken. Gott hat uns durch diesen Status fähig gemacht. Ja, als wir in der Welt waren, waren wir total unfähig. Ich kann das am besten bezeugen. Warum? Weil ich in zwei Welten lebte und kannte mich wie kein anderer in dem Diebe im Gesetz aus. Da war ich drin. Aber jetzt auf einmal, als Gott uns getroffen hat, als er uns heilig gesprochen hat, merkt ihr, jetzt sind wir fähig. Aber habt ihr jetzt gemerkt, bevor wir über die Reinheit sprechen, über die moralische Reinheit sprechen, müssen wir wissen. Ja, wir müssen nicht nur wissen, wir müssen das verinnerlichen. Wir müssen Jesu nachfolgen. Ja, wir müssen diesen Status, dass wir Heilige sind, annehmen. Und wenn wir den angenommen haben, dann haben wir eine sehr gute Basis, eine sehr gute Grundlage, ja, dass das, was Gott sagt, ich will Heiligung, dass es funktionieren kann. Amen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass diese Worte so in der Bibel stehen. Ja, es ist dein Wunsch. Es ist deine Arbeit. Du hast dafür deinen Sohn gesandt, damit wir als deine Kinder Heilige sind. Ja, heilig gesprochen sind. Und das ist wunderbar zu verstehen, aber auch zu wissen. Ich danke dir von Herzen für diese wunderbaren Worte, die du in deinem Wort hast schreiben lassen. Du hast uns zu deinen Kindern erhoben. Ja, du hast uns deinen Geist geschenkt. Der ist Gott in uns. Dafür preise ich dich. Danke. Amen.